Vertrauen Sie den Gesundheitsbehörden? Vertrauen Sie der Weltgesundheitsorganisation? Vertrauen Sie dem gesunden Menschenverstand und journalistischer Sorgfalt in den Qualitätsmedien? Diejenigen, die Falschmeldungen verbreiten, wollen Ihnen schaden. Desinformation kann Leben kosten. Aber gemeinsam können wir Fake News bekämpfen.
Herzlich willkommen beim Völkerrechtspodcast, der Podcast zu Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Ich bin Erik und ich werde euch heute mit Sophie gemeinsam durch die Folge führen. Sophie, worum geht es heute?
Herzlich willkommen auch von mir. Wir wollen uns in der heutigen Folge mit Informationen und auch mit Desinformationen beschäftigen.
Quasi zwei Seiten einer Medaille, die Informationsgewinnung auf der einen Seite und die Informationsverfälschung auf der anderen.
Genau, also schon wie du jetzt gesagt hast, das zeigt es, glaube ich, ganz gut, dass es zwei Seiten einer Medaille sind. Wir wollen uns aber auch damit beschäftigen, welche Rolle Wahrheit für internationale Entscheidungen spielen kann und wann Unwahrheit auch zu zwischenstaatlichem Zwang führen kann. Also da beschäftigen wir uns dann spezifisch auch nochmal mit dem Interventionsverbot. Also für alle, die noch nicht Folge 1 unseres Podcasts gehört haben, hört euch den nochmal an, die haben wir nämlich zum Interventionsverbot aufgenommen. Aber Erik, was genau passiert denn jetzt noch im weiteren Verlauf der Folge hier?
Ja, wir werden uns heute zum einen ein Interview anhören, was du mit Dr. Björn Cempade geführt hast, zu genau den Fragen, die du gerade schon thematisiert hast, also die Rolle der Wahrheit für internationale Entscheidungen. Bevor wir dazu kommen, hören wir aber den Grundlagenteil von Isabel, die sich ganz insbesondere mit dem Bereich der Informationsgewinnung auseinandergesetzt hat, nämlich dem Recht der Spionage und warum Spionage im Völkerrecht zwar nicht explizit verboten ist, man sich aber als Spion trotzdem besser nicht erwischen lassen sollte.
Wenn wir in einem völkerrechtlichen oder auch sonstigen Kontext darüber nachdenken, wie Staaten international Macht ausüben oder ihre Macht vergrößern können, dann denken wir vielleicht an erster Stelle an so etwas wie militärische Möglichkeiten, an die Armee oder auch an die Möglichkeit, durch Handel und durch sonstige wirtschaftliche Ressourcen Macht auszuüben oder sich als mächtig zu präsentieren. Aber schon eigentlich seit immer wissen Staaten, dass noch eine andere Sache besonders wichtig ist für ihr Überleben im internationalen Kontext und auch für den Ausbau ihrer Macht. Und das sind Informationen. Und wie kommt man an Informationen? Unter anderem durch Spionage. Dazu hat schon Hugo Grotius, der von manchen als Vater des Völkerrechts bezeichnet wird, einen relativ berühmten Satz gesagt. Er hat gesagt, das Völkerrecht erlaubt die Entsendung von Spionen. Aber wenn sie, die Spione, gefasst werden, werden sie in der Regel höchst streng behandelt, was gerade im mittelalterlichen Kontext aber sicherlich nicht nur dann meistens auf Folter und Tod wahrscheinlich hinauslief. Tatsächlich gibt es keine richtigen expliziten Verträge oder explizites Gewohnheitsvölkerrecht, das die Spionage erlaubt, verbietet oder ihre Rahmenbedingungen konkret regelt. Das liegt wahrscheinlich auch in der Natur der Sache, dass Staaten jetzt nicht so gerne darüber reden wollen, was sie denn so machen im Spionagekontext und welche Grenzen sie sich da selbst setzen wollen. Wichtig ist aber in dem Kontext beispielsweise das Recht der diplomatischen Mission, denn es ist Usus und auch weiterhin bekannt, dass in den meisten Botschaften in anderen Ländern ein Teil des Stabs zum Beispiel auch dem jeweiligen nationalen Geheimdienst oder was auch immer angehört. Und laut der Wiener Rechtskonvention ist das auch grundsätzlich in Ordnung und es ist da anerkannt, dass Teil der diplomatischen Arbeit auch darin besteht, Informationen über den Empfangsstaat zu sammeln und diese wieder an den Entsenderstaat zurückzuleiten. Es gibt aber natürlich auch Grenzen, weil genauso die Wiener Konvention über diplomatische Beziehungen auch sagt, dass Botschaften ja nicht benutzt werden dürfen, um bestimmte rechtswidrige Handlungen zu machen. Da gibt es dann aber auch wiederum ein Regime, das sehr konkret einschränkt, was man dann machen kann, wenn der Empfängerstaat nicht zufrieden ist mit den möglicherweise geheimdienstlichen Aktivitäten, die in der Botschaft ablaufen. Und so hat der IGH dann auch klar in dem Teheraner Geiselfall gesagt, in dem ja die Menschen, die der iranischen Regierung zugeordnet wurden, die US-Botschaft in Teheran überfallen und Menschen als Geiseln genommen hatten, unter anderem weil, und das stimmte wahrscheinlich auch faktisch, die CIA von dieser Botschaft aus Spionageaktivitäten und auch Sabotageaktivitäten gemacht hat, dass dafür, dass nicht das Regime von ihr geht da jetzt rein und macht es platt, sondern eben das Regime der diplomatischen Beziehungen, das auch als geschlossenes Regime gesehen wird, gelten sollte und dementsprechend zum Beispiel die Möglichkeit bestanden hätte, Mitglieder der Botschaft zur Persona non grata zu erklären und das darüber zu regeln. Ein weiteres Regime oder ein weiterer Rechtsgrundsatz, an den man denken könnte im Kontext von Spionage, wäre natürlich das Interventionsverbot, über das wir hier auch schon verschiedentlich geredet haben. Da haben wir natürlich das Problem, dass es nicht so leicht ist festzumachen, dass das reine Sammeln von Informationen in irgendeiner Form eine Einmischung oder eine direkte Einwirkung auf die geschützte Sphäre des anderen Staates darstellt. Leichter ist das, wenn wir direkte Eingriffe in das Territorium haben, beispielsweise wenn die Luftzone, die dem Staat zugeordnet ist, durch Überflüge, durch nicht genehmigte Überflüge mit Spionageflugzeugen verletzt wird oder wenn, das war der Fall im Pueblo-Streit zwischen den USA und Nordkorea, Schiffe eingesetzt werden, um in den Küstengewässern möglicherweise Spionage auszuüben. Schwieriger wird das heutzutage, wenn natürlich Satelliten verstärkt eingesetzt werden, um Spionage zu machen, die eben nicht in dem Luftraum von irgendeinem Staat, in dem geschützten Luftraum eines Staates aktiv sind, sondern darüber. Oder wenn die Spionage gleich komplett digital stattfindet. Das Kriegsrecht gibt noch einen gewissen Rahmen für den Einsatz von Spionage im Kriegskontext. Beispielsweise können Angehörige der Streitkräfte, die als Spione festgenommen werden, unter bestimmten Umständen nicht als Kriegsgefangene anerkannt werden, sondern eben eventuell dem normalen Strafrecht beispielsweise unterfallen, unter gewissen Umständen. Heute tritt noch mehr in den Fokus, dass es ja durchaus auch eine menschenrechtliche Komponente zu Spionage geben kann, insbesondere im Fall von Massenüberwachung wie die Edward Snowden in Bezug auf die NSA aufgedeckt hat und in dem es dann plötzlich nicht mehr nur darum geht, dass möglicherweise Regierungen und Angehörige von Regierungen überwacht werden, sondern ganze Populationen. Und natürlich stellt sich die Frage, was mit dieser Information nachher gemacht wird, auf der einen Seite, wie sie eingesetzt wird und ob sich daraus völkerrechtswidrige Handlungen ergeben und aber auch, was eigentlich mit der Kehrseite davon ist. Was also ist, wenn bewusst Informationen gestreut werden, die eventuell auch falsch sind und ob es dafür eine völkerrechtliche Handhabe geben kann.
Wir haben von Isabel gelernt, dass alle Staaten es machen, aber dass keiner es so richtig gut findet, dass die anderen es machen. Das zeigt sich auch dadurch, dass Spionage in nahezu allen nationalen Rechtsordnungen strafbar ist. Völkerrechtlich ist sie aber wohl doch zulässig, denn sie ist seit jeher ein Garant für den Erfolg und Misserfolg von Staaten. Isabel hat über verdeckte Informationsgewinnung gesprochen, durch die Staaten Kenntnisse erlangen, die sie nutzen können, um Einfluss auszuüben. Staaten können aber auch aktiv Falschinformationen verteilen. Sie können Desinformation betreiben, um Prozesse in anderen Staaten zu beeinflussen. Das ist insbesondere eine Gefahr für demokratische Prozesse, bei denen es auf die Überzeugung eines Großteils der Bevölkerung ankommt. Dazu passt die Warnung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, des BSI, vor Manipulationsversuchen bzw. vor einer gestiegenen Gefahr von Manipulationsversuchen im Rahmen der Bundestagswahl. Wenn man sich mit Desinformation, mit Fake News auseinandersetzt, stellt sich immer auch die Frage, was ist eigentlich Wahrheit? Darüber und wie lange das auch schon Thema im Völkerrecht ist, hat Sophie mit Dr. Björn Stempade gesprochen.
Autoritäre Regierungen nutzen das Internet als Kommunikationsplattform, aber auch als Plattform für Cyberangriffe. Sie nutzen die sozialen Medien, sie nutzen verdeckte Finanzierungen, sie nutzen andere Wege, um auf ganz unterschiedlichen Kanälen die Willensbildung in demokratischen Staaten Europas zu beeinflussen. Und warum tun sie das, meine Damen und Herren? Sie tun das aus folgendem Grund. Je mehr Menschen an der Handlungsfähigkeit staatlicher Organisationen, Institutionen zweifeln, umso leichter können sich Putin und Erdogan als starke Führungspersönlichkeiten inszenieren.
Herzlich willkommen, Björn Stempade, heute im Völkerrechtspodcast. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für öffentliches Recht und Völkerrecht der Freien Universität Berlin. Außerdem ist Björn Habilitant in der Arbeitsgruppe Towards the Proceduralization of International Law des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. Ja, er habilitiert zum Thema Wahrheit im Recht und zu den völkerrechtlichen Aspekten dieses Themas wollen wir heute dann sprechen. Björn, schön, dass du heute da bist.
Freut mich, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielleicht einfach mal so als Startfrage. Wie hast du denn eigentlich zu deinem Habilitationsthema gefunden?
Die ursprüngliche Idee kam tatsächlich durch die Beobachtung, dass Fragen von Wahrheit und Recht in der Ausbildung, aber auch in der Literatur, glaube ich, oft eher ein Nischendasein führen, beziehungsweise nicht die Beachtung bekommen, die sie eigentlich verdienen, weil Fragen der Wahrheitsfindung, der Tatsachenfeststellung in der Praxis dann eben doch ganz entscheidend sind. Und das ist natürlich als Habilitationsthema an sich viel zu breit und muss konkretisiert werden. Und deswegen habe ich mir die momentanen Phänomene angeguckt, die in diesem Zusammenhang problematisch sind, und habe festgestellt, dass es oft darum geht, dass Wahrheitsfindungsprozesse in der einen oder anderen Form gestört werden. Und mich dann auf die Frage konzentriert, wie solche Störungen letztlich verhindert werden können durch rechtliche oder andere Maßnahmen.
Wahrheit kann ja einerseits als etwas Faktisches oder Objektives gesehen werden und hat sicherlich auch in der Wissenschaft einen besonderen Platz, wenn wir beispielsweise an die Naturwissenschaften denken, wo Daten gemessen werden, um dann zum Beispiel bestimmte Annahmen zu bestätigen oder zu widerlegen. Und Wahrheit ist auch ein philosophischer Begriff. Was begreifst du denn eigentlich unter Wahrheit und wie kann man rechtlich Wahrheit eigentlich überhaupt greifen und vielleicht sogar völkerrechtlich?
Das ist natürlich eine der spannendsten Fragen und eine der schwierigsten Fragen, die sich dabei stellen. Für die Zwecke, denen ich mich damit auseinandersetze, muss man natürlich, wie du es schon getan hast, einmal unterscheiden zwischen faktischer Wahrheit und normativer Wahrheit. Faktische Wahrheit ist das, was wir als im Alltag und auch in den Rechtswissenschaften letztlich als die Übereinstimmung unserer Vorstellungen oder auch sprachlicher Ausdrücke mit der Realität bezeichnen. Wenn wir hier beide im gleichen Raum sitzen und das feststellen, dann ist das wahr. Wenn einer von uns beiden nicht da wäre, dann wäre die Aussage eben falsch, faktische Wahrheit. Das wird in der Philosophie natürlich gerne als naive Wahrheitsvorstellung verstanden. Andererseits knüpft es auch an eine ganz alte Tradition seit Aristoteles an, die eben von einer solchen Korrespondenztheorie der Wahrheit ausgeht. Davon zu unterscheiden wäre eben die Frage von normativer Wahrheit. Was sind ethisch gesehen oder auch rechtlich gesehen die richtigen Entscheidungen, die richtigen Werturteile, die getroffen werden müssen? Das ist natürlich ein komplett eigenständiges Thema, das ganz eigene Probleme aufwirft, und in meinem Habilitationsprojekt beschäftige ich mich jetzt eben mit der faktischen Seite.
Was können wir denn unter den verschiedenen Begriffen, die eigentlich immer in der öffentlichen Debatte benutzt werden, wie Fake News, Desinformation, wie können wir die überhaupt verstehen und vielleicht auch voneinander unterscheiden?
Die Begriffswahl ist ein sehr wichtiges und weites Feld, bei dem noch keine vollständige Einigkeit erzielt wurde. Ich hatte mich dem Ganzen tatsächlich, 2017 war es, glaube ich, einfach darüber genähert, dass im Alltagssprachgebrauch der Begriff der Fake News sich etabliert hat. Und mir dann angeschaut, wie im Völkerrecht vor allem zunächst damit eigentlich umgegangen wurde. Und da ergibt sich aus verschiedenen Konventionen tatsächlich, dass man verschiedene Arten falscher oder irreführender Behauptungen letztlich unterscheiden muss. Und das, was als Fake News bzw. Desinformation bezeichnet wird, lässt sich dann eben in diese beiden Varianten aufteilen. Falsche und irreführende Behauptungen, die bewusst oder auch unbewusst aufgestellt werden. Da gibt es dann verschiedene Varianten. Wichtig ist aus meiner Perspektive, dass man sieht, dass es ein übergreifender Begriff ist, der verschiedene Phänomene erfasst, die rechtlich gesehen unterschiedlich behandelt werden müssen. Vielleicht noch die Ergänzung. Ich hatte mich der Sache, wie gesagt, über den Begriff der Fake News genähert. Mittlerweile ist eigentlich etablierter, jedenfalls wenn man den Gebrauch der Europäischen Union sich anschaut, von Desinformation zu sprechen. Letztlich werden damit aber die gleichen Phänomene erfasst. Hintergrund ist einfach, dass der Begriff der Fake News abgelehnt wird, weil prominente Menschen wie der letzte Präsident der Vereinigten Staaten den Begriff eben missbraucht haben, um jegliche Kritik an sich abzuwehren, ganz gleich, ob sie der Wahrheit entspricht oder nicht. Aus diesem Missbrauch wurde dann letztlich dieser Begriff abgelehnt und der Begriff der Desinformation bevorzugt. In der Sache ist aber dieser Begriff genauso missbrauchsanfällig, weil er eben auf das gleiche Phänomen abzielt, auf das auch die Fake News eigentlich sich beziehen.
Du hattest eben ja schon bei den Definitionen von Fake News bzw. Desinformation angesprochen, dass es auch Konventionen gibt, in denen das völkerrechtlich niedergelegt ist. Welche Rechtsquellen sind denn für Wahrheit oder auch für Fake News und Desinformation relevant im Völkerrecht?
Meine ursprüngliche Idee war, mich dem Ganzen über das Interventionsverbot zu nähern, was auch immer noch ein wesentlicher Streitpunkt ist, ob und inwiefern das Interventionsverbot auch falsche oder irreführende Behauptungen, Fake News umfassen kann, gegen diese Schutz gewähren kann. Bei der Recherche bin ich dann aber darauf gestoßen, dass das Problem einerseits wenig überraschend, alt ist und aber auch schon auf völkerrechtlicher Ebene reguliert wurde. Nämlich 1936 hat der Völkerbund erstmals eine International Convention on the Use of Broadcasting in the Cause of Peace, den sogenannten Rundfunkfriedenspakt, geschaffen, der darauf reagieren sollte, dass das neue Massenmedium, das Radio damals, dazu genutzt wurde, um Menschen in einem anderen Staat zu erreichen, und zwar auch mit Propaganda, mit Desinformation, die eben gewisse Ziele erreichen soll, die ein Staat damit so verfolgen kann. Und gegen dieses Phänomen, dass man ein Massenmedium hat, gegen das man sich als empfangender Staat nur schwer bis nicht wehren kann, wurde diese Konvention geschaffen, die in Artikel 3 insbesondere Staaten dazu verpflichtet, Radiosendungen damals zu unterbrechen, abzuschalten, die Behauptungen enthalten, deren Unwahrheit, deren Falschheit, the incorrectness of which, denen die Sendung ausstrahlenden bekannt sein sollte oder bekannt ist. Das war die erste Konvention, die sich mit der Sache auseinandersetzt. Eine zweite Konvention wurde nach dem Zweiten Weltkrieg aufgesetzt. Es war dann die Convention on an International Right of Correction, die Korrekturkonvention, die letztlich etwas misslich benannt ist, weil sie tatsächlich kein Recht auf Korrektur, sondern ein Gegendarstellungsrecht verbirgt. Wenn ein Staat der Auffassung ist, dass eine Nachrichtenagentur in einem anderen Staat eine Meldung abgesetzt hat, die falsch oder verzerrt ist, kann er auf diese Meldung mit einer Gegendarstellung reagieren, die dann von den anderen Vertragsstaaten dieser Korrekturkonvention verbreitet werden muss und so mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und sogar, das finde ich einen besonders spannenden Aspekt daran, wenn die anderen Staaten oder einer dieser Staaten dieser Pflicht nicht nachkommt, kann der Staat, der die Gegendarstellung verbreiten möchte, sich an den Generalsekretär der Vereinten Nationen wenden, der dann der ganzen der Gegendarstellung eine angemessene Aufmerksamkeit verschaffen soll. Also die Non-Compliance ist sozusagen im Vertrag schon gleich mit angesehen und mitgedacht und ein Gegenmittel gleich mitgegeben.
Beide Verträge sind ja jetzt nicht mehr ganz neu und aktuell, würde ich jetzt mal in den Raum stellen. Deswegen, inwieweit bieten solch alte Verträge eigentlich heute noch Ansätze dafür oder Lösungsmechanismen dafür, dass wir mit Themen wie Desinformation im digitalen Zeitalter wirklich umgehen können? Und bietet dann nicht vielleicht das Interventionsverbot als Ergänzung doch irgendwie eine etwas passendere Problemlösungsstrategie? Aber gleichzeitig natürlich auch die Frage, wann ist eigentlich erst das Interventionsverbot hier einschlägig? Also der Zwangscharakter scheint mir zumindest so zu sein, dass wir darüber nochmal sprechen sollten, ab wann denn eigentlich auch eine Information, die verbreitet wird und die nicht der Wahrheit entspricht, dann auch Zwangscharakter entfalten kann.
Das ist eine ganz berechtigte Frage. Die beiden Verträge sind alt. Die Frage drängt sich sogar auf, ob sie nicht obsolet sein könnten. Tatsächlich wird man davon aber rechtlich gesehen nicht ausgehen können. Ich bin der Auffassung, die Verträge sind nach wie vor in Kraft. Das zeigt sich einerseits daran, dass sie, also auch der Rundfunkfriedenspakt, der ursprünglich vom Völkerbund verabschiedet wurde, nach dem Zweiten Weltkrieg von der Generalversammlung der Vereinten Nationen noch einmal aufgegriffen und als in Kraft befindlich bestätigt wurde. Es sind auch in der Folge noch weitere Staaten beigetreten, in den 80er Jahren vor allem. Es haben andere Staaten den Vertrag gekündigt. Die letzten Staaten sind beiden Verträgen Anfang der 2000er Jahre beigetreten. Also im Prinzip sind die beide Verträge noch geltendes Völkerrecht, aber, das ist völlig richtig, beide haben in der Praxis, man muss es so sagen, keinerlei Bedeutung erlangt. Es gibt nicht einen Anwendungsfall, jedenfalls nicht einen, den ich finden konnte. Und man kann sich natürlich fragen, woran das eigentlich liegt. Dafür wird es teilweise sicher Policy-Gründe geben. Wenn man die Korrekturkonvention mit dem Gegendarstellungsrecht sich anschaut, kann es natürlich das Problem geben, dass ich eine falsche oder verzerrte Behauptung, die die internationale Beziehung meines Staates beschädigt, dass ich auf diese reagieren möchte und erst durch meine Gegendarstellung bekannt mache. Es ist, vielleicht hätten die anderen Staaten gar nicht so, hätten die Bevölkerung gar nicht so davon mitbekommen, aber wenn ich die Gegendarstellung über andere Staaten, über den Generalsekretär der Vereinten Nationen verbreiten lasse, wissen auf einmal alle davon. Und das Ganze wird auch im Medienrecht als Streisand-Effekt bezeichnet, weil eine Amerikanerin sich einmal gegen Medienberichterstattung wehren wollte und sich genau dadurch erst diese Berichterstattung, die sie verhindern wollte, bekannt gemacht hat. Also genau das Gegenteil von dem erreicht hat, was sie eigentlich erreichen wollte. Und das Problem stellt sich hier tatsächlich, glaube ich, auch in gewissem Maße. Andererseits ist es, glaube ich, auch einfach der historische Hintergrund, der zum Misserfolg vor allem des Rundfunkfriedenspakts beigetragen hat. Wurde kurz vor dem Zweiten Weltkrieg verabschiedet. Die Staaten, die ihn am meisten gebraucht hätten sozusagen, nämlich das Deutsche Reich, die Sowjetunion, aber vielleicht auch Japan und Italien, sind ihm nie beigetreten. Oder die Sowjetunion später, aber nicht vor dem Zweiten Weltkrieg. Und während des Kalten Kriegs war jedenfalls zwischen den beiden Machtblöcken sozusagen das Klima wahrscheinlich auch nicht so, dass solche Konventionen den Effekt haben könnten, den sie sonst vielleicht gehabt hätten.
Dann vielleicht aber auch noch zur zweiten Frage zum Zwangscharakter bei Desinformation.
Das Interventionsverbot ist vor allem natürlich deswegen interessant, weil es anders als diese beiden Konventionen unumstritten anerkannt ist. Das Interventionsverbot gilt gewohnheitsrechtlich, wird aber auch in der UN-Charta verortet. Und insofern hat man erstmal eine Rechtsgrundlage, die man allen Staaten gegenüberhalten kann, anders als die Verträge, die eben nur denen entgegengehalten werden können, die sie tatsächlich auch ratifiziert haben. Aber die Krux an dem Anwendungsproblem hier ist natürlich, dass das Interventionsverbot die Einmischung in die inneren oder äußeren Angelegenheiten eines anderen Staates untersagt, aber nur mit dem Mittel des Zwangs. Genau. Und dieses Zwangselement ist dann eben der Punkt, wo viele Autoren sagen, von Zwang kann man bei Desinformation eigentlich nicht reden, weil ich ja immer noch die Möglichkeit habe, der Desinformation nicht zu glauben und nicht im gleichen Maße jedenfalls gezwungen werde, wie das zum Beispiel bei physischem Zwang ist, der Fall ist. Also insbesondere bei der Anwendung militärischer Gewalt zum Beispiel, die ja auch definitiv unter das Interventionsverbot subsumiert. Mein Gegenargument wäre zu sagen, dass jedenfalls falsche Tatsachenbehauptungen insofern einen Zwangscharakter haben können, als dass sie die normative Bewertung von Situationen zwangsweise verschieben. Vielleicht um das ganz plastisch zu machen, wenn ich dich davon überzeugen könnte, dass der Raum hier einsturzgefährdet ist und in den nächsten paar Minuten wahrscheinlich einstürzen wird, dann würden wir den Raum wahrscheinlich verlassen. Wie freiwillig es dann noch ist, dass wir den Raum verlassen, darüber kann man diskutieren, glaube ich. Also ich glaube, dass diese Unterstellung einer anderen Tatsachenlage dazu führen kann, dass Menschen zwangsweise Entscheidungen treffen, die sie sonst nicht getroffen hätten. Vielleicht um mein Beispiel im zwischenstaatlichen Bereich auch noch zu nehmen, wo falsche Informationen eine solche Wirkung haben könnten. Nehmen wir an, ein Staat möchte nahe der Grenze eines anderen ein Atomkraftwerk bauen und der andere Staat möchte das nicht. Er könnte auf jeden Fall gegen das Interventionsverbot stoßen, wenn er mit Gewalt droht. Oder damit droht, Touristen gefangen zu nehmen und sie erst freizulassen, wenn versprochen wird, das Kraftwerk wird nicht gebaut. Und selbst wenn diese Maßnahmen, die Gewalt androhen, keinen Erfolg hätten, selbst wenn das ignoriert werden würde und das Kraftwerk trotzdem gebaut werden würde, wäre es eine verbotene Intervention, weil es auf den Erfolg dieser Maßnahmen letztlich nicht ankommt, sondern auf den Versuch der zwangsweisen Beeinflussung. Das gleiche Ziel kann ich aber auch, und in dem Fall hier meiner Meinung nach effektiver erreichen, wenn ich mit falschen Informationen arbeite. Wenn ich etwa die Experten, die die Standfestigkeit des Bodens, auf dem das Kraftwerk gebaut werden soll, besteche oder, sagen wir, ich ändere die Daten in ein paar Excel-Tabellen, die dazu führen, dass festgestellt wird, dass der Boden tatsächlich gar nicht tragfähig ist und das Kraftwerk deshalb dort nicht gebaut werden kann. Wenn es zu dieser Feststellung kommt, zu dieser falschen Tatsachenfeststellung, dann wird dieses Kraftwerk doch nicht gebaut werden. Und insofern hat die falsche Information Zwangswirkung, die effektiver ist als die Androhung von Gewalt in solchen Konstellationen. Jedenfalls ist das möglich. Und einer der Konstellationen, in denen das besonders viel diskutiert wird, ist die Durchführung von Wahlen. Weil im Wahlkontext eben Informationen besonders wichtig sind für die Entscheidungen der Bürger und Bürgerinnen. Und ein besonders schönes oder drastisches Beispiel, wie das Einfluss haben kann, ist meiner Meinung nach die sogenannte Affäre Pizzagate, in der Hillary Clinton 2016, als sie US-Präsidentschaftskandidatin war, vorgeworfen wurde, aus dem Keller einer Washingtoner Pizzeria heraus einen Kinderhandelsring zu betreiben. Das ist tatsächlich eine wilde Verschwörungstheorie, die in keinerlei Weise der Wahrheit entspricht, wie man, ich hoffe, hier den Hörerinnen und Hörern nicht weiter erklären muss, die aber tatsächlich von einer nicht unerheblichen Anzahl, so weisen das entsprechende Umfragen nach, in den USA geglaubt wurde. Oder jedenfalls, das ist auch besonders spannend, Menschen sich nicht sicher waren, ob dieses Gerücht nicht doch zutrifft. Und so dann eben Einfluss darauf hat, ob diese Person gewählt wird oder nicht. Und insofern, ich glaube, falsche Informationen können die Auffassung und Entscheidung von Menschen in einer Weise beeinflussen, die man nicht mehr als freiwillig bezeichnen kann. Und wenn es an dieser Freiwilligkeit fehlt, dann, da kann man auch ins Talent Manual 2.0 reinschauen zum Beispiel, kann man von einer Intervention sprechen. Tatsächlich gab es lange keine Staatenpraxis, die das Ganze so bestätigt hat, wie ich das hier jetzt ausgeführt habe. Aber insofern habe ich mich da ein wenig zumindest bestätigt gefühlt. Deutschland hat vor wenigen Wochen, glaube ich, ein Positionspapier über die Anwendung des Völkerrechts im Cyberspace veröffentlicht, in dem es anerkannt hat, dass Desinformation jedenfalls in gewissen Konstellationen gegen das Interventionsverbot verstoßen kann und hat als Beispiel genannt, dass Desinformationen zu Unruhen führen, die die Durchführung einer Wahl beeinträchtigen. Und insofern, die Diskussion ist am Laufen. Ich bin völlig damit d'accord, wenn man meine Position als Minderheitsmeinung bezeichnet, aber sie ist nicht mehr so fernliegend, wie das vielleicht noch vor einigen Jahren war. Ich glaube, es gibt mehr Unterstützung mittlerweile dafür.
Ja, das ist ja auch sehr interessant, weil der Punkt, an den man dann anschließt, praktisch die Willensbildung an sich ist und nicht die Handlung selbst, also die Willensbildung zur Handlung. Und da dann aufgrund von Desinformation eventuell eine Entscheidung getroffen wird, die man sonst so nicht getroffen hätte. Das sind ja jetzt auch Desinformationskampagnen oder Informationskampagnen, die in Friedenszeiten stattfinden, also zum Beispiel bei der Wahlbeeinflussung oder im Pizzagate-Skandal. Wie verändern sich denn eigentlich die rechtlichen Bestimmungen, wenn wir uns in einen Konflikt bewegen, also in einen militärischen Konflikt und wir es halt nicht mehr mit nur dem, ich sag mal, allgemeinen Völkerrecht oder dem spezifischen Desinformationsvölkerrecht zu tun haben, sondern eventuell auch mit dem humanitären Völkerrecht.
Ja, dass die Wahrheit das erste Opfer im Krieg ist, ist ja ein bekanntes Sprichwort und tatsächlich trägt das Völkerrecht dem Ganzen auch Rechnung. Die Regeln im bewaffneten Konflikt sind gänzlich andere. Wenn man davon ausgeht, dass das Friedensvölkerrecht so ist, wie wir es gerade beschrieben haben, dann stellt das humanitäre Völkerrecht besondere Regeln, Lex Specialis Regelungen, die von diesem allgemeinen Friedensvölkerrecht abweichen. Mit dem Hintergrund, dass bestimmte Desinformationen legitimer und rechtmäßiger Teil von Kriegsführung sein können. Da unterscheidet man üblicherweise einmal zwischen der Kriegslist, der Rules of War, die einen relativ unmittelbaren, taktischen, operationellen Vorteil für, also militärischen Vorteil für die Streitkräfte eines Staates herstellen sollen. Das trojanische Pferd ist das klassische Beispiel, in dem eben der Gegner getäuscht wird und sich so in eine Position bringt, die für ihn militärisch nachteilig ist, indem er das Pferd in die Stadt holt. Ein moderneres Beispiel wären die 23rd Headquarters Special Troops der Vereinigten Staaten, die im Zweiten Weltkrieg mit aufblasbaren Panzertrappen und falschen Funksprüchen die Existenz einer ganzen Panzerdivision vorgetäuscht haben und so den Gegnern zu militärischen Entscheidungen gebracht haben, die ihm nachteilig waren. Davon abzugrenzen, von diesen unmittelbar wirkenden Kriegslisten, ist die sogenannte psychologische Kriegsführung, die auch als PsyOps, jedenfalls in den Vereinigten Staaten, bezeichnet werden. Dabei wird dann die Bevölkerung und auch die gegnerischen Streitkräfte auf einer allgemeineren Ebene angesprochen, die aber letztlich auch zu einem militärischen Vorteil führen soll, nur eben etwas mittelbarer. Zum Beispiel, indem man gegnerische Soldaten auffordert zu desertieren oder generell Zweifel in der Bevölkerung sieht, dass die Verteidigung des eigenen Staates effektiv ist oder ähnliches. Und diese beiden Formen der Desinformation im bewaffneten Konflikt werden beide als rechtmäßig angesehen, im Grundsatz. Einmal die Kriegslisten nach Artikel 37 des ersten Zusatzprotokolls zu den Genfer Abkommen von 1949 und die psychologische Kriegsführung, da ist die Rechtsgrundlage etwas umstritten. Entweder subsumiert man die psychologische Kriegsführung auch unter die Kriegslist oder man sieht sie als gesondert geltendes Gewohnheitsrecht, das diese Desinformation erlaubt. Unabhängig davon ist es aber allseits anerkannt, dass beide Formen der Desinformation im bewaffneten Konflikt rechtmäßig sind, solange gewisse Grenzen, die das humanitäre Völkerrecht sonst aufstellt, nicht überschritten werden.
In manchen Kreisen wird ja auch von Information Warfare gesprochen oder der und zu Deutsch dann der Informationskriegsführung. Würde das auch unter den Regeln des humanitären Völkerrechts zu behandeln sein oder würdest du davon ausgehen, dass es eher ein politisch geprägter Begriff ist?
Beides. Also einerseits ist es natürlich kein Rechtsbegriff, also der Begriff Informationskriegsführung ist in dem Sinne kein Rechtsbegriff, als dass er sich nicht in Rechtsnormen wiederfindet und auch nicht Tatbestandsvoraussetzung von Rechtsnormen in irgendeiner Form ist. Aber er beschreibt natürlich das, was ich gerade mit den Kriegslisten und der psychologischen Kriegsführung bezeichnet habe. Das, insofern könnte man ihn als Oberbegriff für solche Art der Operationen nehmen. Er ist natürlich aber gleichzeitig auch ein politischer Begriff und diese Doppelfunktion hat das Problem, dass es gewisse Grenzen zwischen Friedensrecht und Kriegsvölkerrecht, humanitärem Völkerrecht auch verwischen kann. Und das ist dann etwas, das gerne als hybride Kriegsführung auch bezeichnet wird. Dass man nicht mehr so, wie es vielleicht im sogenannten klassischen Zeitalter des 19. Jahrhunderts vielleicht noch war, klar trennen kann zwischen einer Friedensphase, in der bestimmte Regeln gelten, die dann beendet wird durch eine formelle Kriegserklärung und dann eben die Regeln des bewaffneten Konflikts gelten, sondern dass diese Übergänge fließend sind und ganz bewusst ausgenutzt werden, indem schon im Vorfeld von bewaffneten Konflikten, noch in rechtlich gesehen Friedenszeiten, Maßnahmen ergriffen werden, die den Gegner schwächen sollen, um dann letztlich auch in einem bewaffneten Konflikt Vorteile zu haben. Und diese Vermischung zwischen den Ebenen ist rechtlich problematisch, aber auch politisch, weil es natürlich die Abwehr erschwert letztlich.
Um jetzt vielleicht wieder vom humanitären Völkerrecht auch etwas wegzukommen und dann nochmal auf Informationsoperationen im Frieden einzugehen, wie kann man denn da eigentlich Regulierungsansätze für entwickeln und was wurde da jetzt bereits auch schon in den vielleicht vergangenen Jahren entwickelt? Vielleicht auch primär völkerrechtliche. Ich weiß nicht, ob es da besonders viel gab oder ob das eher ein Thema ist, was noch nationalstaatlich geregelt wird.
Unmittelbar auf völkerrechtlicher Ebene gibt es da tatsächlich bislang vom Interventionsverbot abgesehen wenig Diskussionen. Also es ist kein völkerrechtlicher Vertrag angedacht, der da in irgendeiner Form entgegenwirken soll, wie es vielleicht der Rundfunkfriedenspakt und die Korrekturkonvention einmal getan haben. Vielleicht sind die beiden Konventionen auch das abschreckende Beispiel, dass so etwas auf der Ebene nicht funktioniert. Wer weiß. Auf anderen Ebenen, insbesondere in der Europäischen Union, aber auch in vielen nationalen Rechtsordnungen, ist da allerdings, vor allem seit 2016, kann man das gut beobachten, viel Bewegung aufgekommen. Und insofern werden verschiedene Ansätze verfolgt, die sich nicht einheitlich kategorisieren lassen. Ich glaube, dass es da verschiedene Aspekte gibt, dass es insgesamt eine Mischung aus Maßnahmen ist, was auch an sich der richtige Ansatz ist, weil es die eine zielführende Maßnahme, die Desinformation sicher bekämpft, schlicht nicht geben wird. Und was für Ansätze gibt es da, wenn man das grob umfassen soll? Man kann einmal natürlich repressiv vorgehen, indem man strafrechtliche oder jedenfalls zivilrechtliche Verbote aufstellt, die dann aber auch gegebenenfalls menschenrechtlich problematisch sein können, wenn sie unbestimmt sind, wenn sie unverhältnismäßige Sanktionen androhen und so weiter. Man kann auch, und das ist der Aspekt, der mit Meinungsfreiheit und Demokratie sicherlich am besten noch vereinbar ist, sich um Transparenz und Gegeninformation bemühen. Transparenz in dem Sinne, dass Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzt werden, die Glaubhaftigkeit von Informationen, die Glaubwürdigkeit von Informationsquellen für sich selbst zu evaluieren. Also zum Beispiel bei Facebook, wenn eine Werbung angezeigt wird, man unmittelbar sehen kann, wer diese Werbung finanziert hat. Wenn es eine politische Werbung ist, die von einem anderen Staat finanziert wurde oder jedenfalls mittelbar von einem anderen Staat finanziert wurde, bewertet man das vielleicht anders, als wenn man der Auffassung ist, dass diese Werbung von einer Grassroots-Organisation geschaltet wurde. Gegeninformation ist wahrscheinlich schon als Begriff problematisch, weil es das Ganze in die Nähe der Gegenpropaganda rückt, die es unter allen Umständen zu vermeiden gilt. Den Eindruck von Gegenpropaganda zu erwecken, also sozusagen Desinformation mit etwas zu bekämpfen, das selbst fragwürdig ist, führt letztlich nur dazu, dass das Informationsumfeld noch unsicherer wird und noch weniger klar ist, wem man eigentlich vertrauen soll. Deswegen ist es wichtig, bei einer informationellen Antwort auf Desinformation selbst transparent zu sein, Fehler einzugestehen, wenn man sie dann machen sollte, und so letztlich dafür zu sorgen, dass man vertrauenswürdige Informationsquellen schafft. Und das ist, glaube ich, das Problem, wo auch Recht an seine Grenzen stößt, weil Vertrauen etwas ganz Grundlegendes und Wichtiges für die Funktionsweise von Gesellschaften, aber auch vielen anderen Aspekten ist und Vertrauen nicht verordnet werden kann. Man kann Menschen nicht per Gesetz dazu verpflichten, zu vertrauen. Jedenfalls nicht in demokratischen, gesellschaftlichen Zusammenhängen. Und dieses Vertrauen zu generieren, das ist die große Herausforderung an Staaten, aber auch an Medien, und wie das geschafft werden soll, muss, das ist das, worum es letztlich geht, glaube ich.
Ja, diese Regulierungsansätze, also sowohl die repressiven, aber auch die eher präventiv ausgerichteten, müssen sich natürlich ja dann auch mit bestimmten menschenrechtlichen Anforderungen oder an denen messen lassen. Könntest du vielleicht einfach hier auch nochmal ein bisschen darauf eingehen, welche Anforderungen da eigentlich konkret menschenrechtlich relevant sein können?
Die menschenrechtlichen Anforderungen sind in dem Bereich natürlich besonders wichtig, weil wir uns in einem Feld bewegen, das für die Funktionsweise der Demokratie, wenn man die Worte des Bundesverfassungsgerichts nehmen will, schlecht und konstitutiv ist. Es geht also natürlich um die Meinungsfreiheit, es geht um die Pressefreiheit, die selbstverständlich in der deutschen Verfassung, im Grundgesetz verbürgt ist, in Artikel 5, aber auch in Artikel 10 der Europäischen Konvention für Menschenrechte. Und die Rechtsprechung, die das Bundesverfassungsgericht, aber auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dazu entwickelt haben, ist in einigen wesentlichen Grundsätzen sich einig, die bei jeglichem Vorgehen gegen Desinformation unbedingt beachtet werden müssen. Der eine wesentliche Grundsatz, der konkrete Wertung in Einzelfällen bestimmt, ist der, dass es gilt, Abschreckungseffekte zu vermeiden, beziehungsweise der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte spricht dann von Chilling Effects. Abschreckungseffekte nicht für die rechtswidrigen Meinungsäußerungen, von denen soll natürlich abgeschreckt werden, sondern damit ist gemeint, dass sich aus dem Verbot der Sanktionierung von rechtswidrigen Meinungsäußerungen ein abschreckender Effekt auch für den rechtmäßigen Gebrauch der Meinungsfreiheit entwickeln kann. Wenn ich mir unsicher bin, ob meine Meinungsäußerung noch rechtlich zulässig ist oder nicht, werde ich mir im Zweifelsfall überlegen, ob ich sie tätige. Und je stärker die Sanktionen sind, desto größer wird ein entsprechender Abschreckungseffekt gegebenenfalls sein. Das heißt nicht, dass es keine straf- und zivilrechtlichen Sanktionen geben kann, aber das ist ein Aspekt, der immer beachtet werden muss. Und der zum Beispiel für den EGMR zu dem Ergebnis geführt hat, was ich auch völlig richtig finde, dass strafrechtliche Sanktionen beziehungsweise die strafrechtliche Sanktion eines Freiheitsentzugs für presserechtliche Äußerungsdelikte in aller Regel nicht in Frage kommt. Journalisten dürfen, jedenfalls wenn es um einen, wie der EGMR das ausdrückt, klassischen Fall der Defamation, der üblen Nachrede, der Verleumdung geht, nicht zu einem Freiheitseinzug führen, weil das eben letztlich auch von einem rechtmäßigen Gebrauch der Pressefreiheit so stark abschrecken könnte, dass hier das System der Meinungsfreiheit gefährdet ist letztlich. Abschreckungsmechanismen müssen vermieden werden, die Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein und ich glaube, das ist vielleicht auch noch der eine wichtige Punkt, der erwähnt werden sollte. Wenn wir über Desinformation oder auch Fake News gesprochen haben, stellt man ja oft auf die Intention ab, dass vorsätzlich, vielleicht sogar absichtlich, entsprechend falsche Behauptungen aufgestellt werden, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. In der Praxis ist es aber viel relevanter, oft jedenfalls, zu wissen, ob Sorgfaltspflichten, journalistische Sorgfaltspflichten eingehalten wurden, insbesondere die sogenannte Wahrheitspflicht. Mit Wahrheitspflicht werden letztlich Recherche- und Präsentationspflichten bezeichnet, die eingehalten werden müssen, bevor man insbesondere ehrenrührige Tatsachenbehauptungen veröffentlicht. Wenn man diesen Sorgfaltsanforderungen aber nachgekommen ist, dann darf diese Äußerung nicht sanktioniert werden, selbst wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die Behauptung tatsächlich falsch war. Der Punkt ist einfach, dass man Medien nicht darauf verpflichten kann, nur unumstößliche, niemals in Zweifel zu ziehende Wahrheiten zu veröffentlichen, weil dann letztlich die Berichterstattung, wie wir sie heute kennen, gar nicht möglich wäre, sondern eben einen insofern niedrigeren Überzeugungsgrad ausreichen lassen muss. Es kann also nicht sein, dass man Medien erst Tatsachenbehauptungen veröffentlichen lässt, die auch vor einem Strafgericht Bestand hätten, zum Beispiel.
Jetzt haben wir ja gerade über die menschenrechtlichen Anforderungen gesprochen, die der Staat erfüllen muss, wenn er versucht, Desinformation zu begrenzen. In der jetzigen Pandemie haben wir aber auch oft gehört, und die WHO hat diesen Begriff sogar benutzt, Infodemie, dass es zunehmend auch einfach so viele falsche Informationen im Netz gibt, dass es sich sogar aus den Menschenrechten eventuell ein Anspruch der Bürger auf korrekte Informationen im Internet von staatlicher Seite begründen lassen könnte. Wie siehst du diese positiv gerichtete Verpflichtung? Würdest du denken, dass da etwas dran ist oder würdest du sie eher kritisch sehen?
Den Begriff der Infodemie sehe ich tatsächlich teilweise etwas kritisch, weil er meiner Meinung nach etwas hyperbolisch klingt. Es ist natürlich völlig richtig, dass es in Krisenzeiten, insbesondere in der momentanen Pandemie, viele falsche, irreführende Behauptungen gibt, gerade im Internet. Je mehr man aber solch ein metaphorisches Vokabular benutzt, das von einer Infodemie, manche reden dann sogar von einer Infokalypse, je mehr man solches Vokabular benutzt, desto mehr verschiebt man die Rechtfertigungslast für staatliche Eingriffe, meiner Meinung nach. Man drängt dann auf stärkeren Schutz vor solchen falschen und irreführenden Behauptungen. Und das muss auch gar nicht grundsätzlich falsch sein, aber ich finde, das sollte man etwas nüchterner betrachten. Deswegen finde ich den Begriff etwas problematisch. Nichtsdestotrotz wird es völlig richtig sein, dass Staaten einerseits in solchen Krisenzeiten zuverlässige, vertrauenswürdige Informationen, die die Gefahr eben von den Menschen abwenden sollen, veröffentlichen sollen und können und dürfen und dabei eben möglichst sachlich und wahrheitsgemäß handeln müssen, kann sich auch eine positive Schutzpflicht ergeben. Ich denke, ja, aus den Menschenrechten, da ist die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zum Beispiel auch wieder klar, können sich Sorgfaltspflichten, Due Diligence-Pflichten von Staaten ergeben, auch informationeller Art. Dass eben, wenn bestimmte Informationen dem Staat verfügbar sind und ihm bewusst ist oder bewusst sein müsste, dass diese Informationen Schaden von Menschen abwenden können, dann ist er auch dazu verpflichtet, den Menschen diese Informationen zu geben und sie dazu zu befähigen, den Schaden von sich abzuwenden. Da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen und die Pandemie ist eines, wo das, glaube ich, wieder sehr relevant wird.
Ja, ich denke, dass das Thema ein Thema ist, was uns noch die nächsten Jahre oder auch Jahrzehnte auf jeden Fall begleiten wird. Und daher gut, dass wir jetzt schon Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben, die daran arbeiten. Ich freue mich sehr, dass wir heute im Völkerrechtspodcast im Interview hier mit dir darüber sprechen konnten. Also nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit und die Mühe gemacht hast, heute hier mit uns darüber zu sprechen.
Ich danke, war mir eine Freude.
Das war ein wirklich spannendes Interview. Wir erleben ja auch ganz aktuell, ihr habt am Ende nochmal über die Corona-Krise gesprochen, wie der US-amerikanische Geheimdienst jetzt noch einmal im Auftrag von Joe Biden versuchen soll, die Ursprünge des Coronaviruses zu ermitteln. Hier gab es von Anfang an viele Gerüchte und jetzt haben wir einen neuen Versuch, dass Tatsachen und Fakten ermittelt werden sollen, die dann Grundlage für weitere Maßnahmen wären.
Ja, dieses Beispiel, aber das wird ja auch im Interview ganz deutlich zeigt, dass halt eben Fakten als Basis von Entscheidungen fungieren und sie gerade deswegen Ziel von Manipulation durch Fake News werden. Und das kann für uns vielleicht gerade insbesondere relevant werden, wenn man davon ausgeht, dass rechtlicher Wandel eben auch gerade durch Fakten, wie zum Beispiel neue wissenschaftliche Erkenntnisse oder Studien hervorgerufen werden kann. Und dieser rechtliche Wandel eventuell durch diesen Fake News oder Desinformation, wie man es dann auch immer nennen möchte, gerade gehemmt wird oder vielleicht sogar ganz verhindert wird.
Und genau deshalb kann das Streuen von falschen Nachrichten, zumindest nach Ansicht mancher, als Verstoß gegen das Interventionsverbot gewertet werden. Das Zwangselement liegt darin, dass die Entscheidungsträgerinnen und Träger ihre Entscheidung nicht auf einer tatsächlichen Grundlage, sondern auf einer manipulierten Grundlage treffen, davon aber keine Kenntnis haben und so die Manipulation durch Täuschung noch deutlich effektiver sein kann als die klassische Ausübung von Zwang. Dazu gibt es aber wenig Staatenpraxis und es ist höchst umstritten, ob das Zwangselement, was oft so verstanden wird, dass es eine in irgendeiner Art geartete Form des physischen Zwangs hat, so weit ausgelegt werden kann, dass auch solche Elemente der Täuschung, der psychologischen Zwangswirkung erfasst sind. Wir haben auch gehört, und da wiederum ist man sich eher einig, dass unterschiedliche rechtliche Maßstäbe anwendbar sind, je nachdem danach, ob es sich um Informationsoperationen eher in Friedens- oder in Kriegszeiten handelt.
Und wie man eigentlich gegen Informationsoperationen dann vorgehen kann, da gibt es zumindest bisher auf völkerrechtlicher Ebene noch nicht so viele Regulierungsansätze, außer vielleicht das Interventionsverbot und einige etwas ältere Verträge. Aber ganz aktuell ist da zumindest einiges auf der EU-Ebene und auch auf nationaler Ebene in Bewegung. Und hier werden, wie wir gehört haben, gemischte, vielfältige Ansätze, die repressiv, aber auch präventiv wirken, verfolgt.
Es ist natürlich auch der Bereich, in dem immer besondere Vorsicht geboten ist. Es geht um Äußerungen, es geht um die Regulierung von Meinungsfreiheit. Und man muss aufpassen, dass man diese dabei nicht allzu sehr, nicht über Gebühr einschränkt. Im Moment ist es so, dass man sich bei der Regulierung von Wahrheit, wenn man das so nennen möchte, vor allen Dingen auf die sogenannte Content Regulation durch Private verlässt. Durch große soziale Netzwerke, sei es YouTube, sei es Facebook, sei es Twitter, die Warnung und Sperrung durchführen, um gegen Falschinformationen vorzugehen, nachdem ihnen lange Zeit vorgeworfen wurde, sie seien die größten Treiber von Falschinformationen. Dieses Verhalten wird gebilligt durch Staaten, sie gehen dagegen nicht vor, oft äußern sie sich positiv oder verlangen das sogar von den privaten Plattformen, aber es sorgt natürlich auch dafür, dass es eine enorme Macht gibt, die die Privaten in diesem sensiblen Bereich der Regulierung von Äußerungen haben.
Diese private Macht im Internet ist sicherlich vielleicht auch nochmal Thema für eine der nächsten Folgen. Für heute war es das aber erstmal. Wir hoffen, dass es euch das Zuhören gefallen hat oder dass es euch gefreut hat, zuzuhören. Und uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal von mir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback, Anregungen und Kommentare. Gerne in den eben besprochenen sozialen Netzwerken oder per E-Mail an podcast@völkerrechtsblog.org. Macht's gut! Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechtsblogs und wird von Philipp Eschenhagen, Isabel Lischewski, Sophie Schubert und Erik Thotfeld produziert. Technische Unterstützung leistet Anna-Sophia Tiedecke.